Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen guten Abend, darf euch und Sie alle sehr herzlich begrüßen zu unserer zweiten Begegnung unter der Überschrift auf dem Podium Queer Feministisch Streitgespräche. Unter Betonung des Dissenses, ich habe auch das letzte Mal schon eingeleitet, dass wir den suchen, weil Gudrun Axeli Knapp zu Recht, finde ich, gesagt hat, dass es zu wenig artikulierten Dissens gibt sozusagen zwischen queer und feministisch oder überhaupt in wissenschaftlicher Auseinandersetzung, politischer Auseinandersetzung. Und zum heutigen Thema Aktivismus versus Akademia, Verantwortlichkeiten zwischen Privilegien und Prekariat, darf ich unsere zwei Diskutantinnen am Podium sehr herzlich begrüßen, Ursula Kubis-Hoffmann und Elisabeth Schäfer, beide Philosophinnen, beide unterschiedlich in und mit der Institution Universität auch konfrontiert und beide auch Aktivistinnen in unterschiedlichen Praxen und Erfahrungen. Und all das, was sozusagen hier an Potenzial ist, wollen wir nutzen, um auf drei Ebenen dann das Thema heute anzugehen, worüber wir uns verständigt haben und was ihr schon angefangen habt zu besprechen, bevor ich euch noch ausführlicher vorstellen darf. Ist zunächst einmal die Frage der Begriffe, die Frage der Wissenschaft und was heißt das, wenn wir dann auch von Akademia versus Aktivismus sprechen und schließlich vielleicht eine dritte Ebene der Erfahrungen, weil wir das letzte Mal irgendwie auch konstatiert haben, dass wir zu wenig über unsere Erfahrungen sprechen und überhaupt auch zu wenig lachen. Also vielleicht kommt es dann auch mit dem Anekdotischen, gibt es mehr Chancen zu lachen. Das Lachen der Medusa. Genau. Und unter der Überschrift Dissens, wir haben jetzt gesagt, wir suchen den Dissens nicht um des Dissens willen, hatten wir zwei Sprecherinnen hier am Podium, Nicole de Flair und Marti Huber, die beide in ihrem Tun als Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen sich queer-feministisch verstehen, sozusagen queer-feministisch als Klammerformation auch begreifen und hier nicht so sehr auf den Gegensatz oder Dissens setzen wollten. Insofern war die letzte Diskussion vor zwei Wochen auch weniger dissensorientiert, sondern mehr sozusagen im Orten und Ausloten dessen, was sozusagen artikuliert werden könnte, was die Schwierigkeiten, Möglichkeiten sind, aber dass der Wunsch sozusagen besteht eigentlich, zu nützen, was da ist an verschiedenen Ideen und Perspektiven, um eine differenzierte Diskussion führen zu können. Also die Klammerformation queer-feministisch. Für uns war die Überlegung für die heutige Diskussion, für dieses Thema, dass es sozusagen relativ reduziert die Beobachtung, dass es den Vorwurf gibt, nicht erst seit gestern oder seit heute, dass sozusagen das, was etablierte Feminismus ist, nicht nur ein Stück weit auch queer gegenüber skeptisch agiert hat sondern dass es hier eine Art von Stagnation gibt, einerseits in der wissenschaftlichen Produktion, aber auch im Hinblick auf politische Verantwortlichkeiten, die sich vielleicht auch als Aktivismus übersetzen lassen. Im Unterschied zu oft in prekären Verhältnissen agierenden Personen, die wissenschaftlich und aktivistisch sich einbringen und sozusagen auch Wert legen auf diese Kombination. Ja. Es wird aber sozusagen auch ein Gegensatz generiert, sozusagen die Fossile an der Uni, die dort fixe Verträge haben und die dort nicht angekommen sind. Also mal ganz plakativ in den Raum gestellt. Und dass damit aber auch bestimmte Ziele und Werte möglicherweise preisgegeben werden, die sich sozusagen nur über einen Aktivismus auch weniger korrumpiert erhalten ließen. So, das sind sozusagen die Ideen, die als kleine Wolke hier eingebracht waren, als Impuls. Und vielen Dank euch beiden nochmal hier, dass ihr zugesagt habt, euch da diesem Gespräch auch zu stellen, das vorzubereiten, ja, gemeinsam. Und ich darf noch ein paar Worte zu euch beiden sagen, Ursula, wenn das nicht notwendig ist, aber es gehört einfach auch genannt. Ursula Kubis-Hoffmann ist Philosophin und ehemalige wissenschaftliche Leiterin und Direktorin des Rosa-Mayreder-College, das sehr viele Jahre sehr erfolgreich existiert hat und nun nicht mehr besteht seit Anfang dieses Jahres. Aus verschiedenen Gründen. Und Ursula, du bist feministische Wissenschaftlerin schon seit sehr vielen Jahren, als Universitätslehrerin aktiv gewesen und als Erwachsenenbildnerin und Buchautorin ganz verschiedenen Texten. Ein Arbeitsschwerpunkt, zum Beispiel die Hannah Arendt-Rezeption. Ursula Kubis-Hoffmann ist auch eine sogenannte Feministin, Aktivistin der ersten Stunde, wenn man so will, involviert in zahlreiche Gespräche, Projekte, Initiativen, Gründungen, Frauencafé, Frauenbuchhandlung, Frauenverlag. Frauenverlag, ich habe mich gerade korrigiert, Autorin in Stimme der Frau, Mitgründerin, Herausgeberin von SIG Forum für feministische Gangarten, die auch viele Jahre bestanden hat. Und sozusagen hier auch immer in dieser Auseinandersetzung mit was bedeutet sozusagen feministische Wissenschaft auch und in welcher Weise lässt sich sozusagen hier etwas auch verändern und insofern auch aktivistisch sozusagen engagiert. Elisabeth Schäfer ist auch Philosophin, derzeit auch Universitätslektorin am Institut für Philosophie der Universität Wien. Sie forscht zu queer-feministischer Philosophie, hat viele interessante Bücher auch zu Alain Sixou publiziert, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, und ist auch Mitgründerin einer Zeitschrift und Autorin darin, Sublimes, mit ein Projekt einer Philosophie von unten, ist dieses Zeitschriftenprojekt, ich habe schon gehört, es gibt auch Exemplare, genau, die wir uns heute noch anschauen können. Was erwarten wir uns von einem Retroaktivismus, ist ein Satz, den ich unterstrichen habe. Und die jüngste Ausgabe hieß, ich glaube, die neue kommt jetzt erst.
Genau,
die neue. Die jüngste davor hieß, der Fisch fängt vom Kopf zu stinken an. In unserem Zusammenhang habe ich mir auch gedacht, ist das ein Gedanke, den ich jetzt mitgenommen habe. Ja. heißt Akademie, was heißt Aktivismus, was bedeutet das jeweils und was für Wertigkeiten schwingen da mit, wenn wir diese Begriffe aufrufen. Ursula, bitte.
Ich habe mir das gerade sehr spontan überlegt.
Gut.
Akademie versus Aktivismus und möchte das sofort an einem jetzigen, ganz aktuellen Beispiel ein bisschen verdeutlichen. Wie ihr alle wisst, und deswegen möchte ich gerne dieses Beispiel bringen, sind die Refugees vom Servitenkloster in die Akademie der Bildenden Künste umgezogen. Diese Akademie der Bildenden Künste heißt, glaube ich, seit Mitte der 90er Jahre Universität. Ja? Ursprünglich ist aber der Name Akademia oder Akademie sozusagen nach wie vor sehr eingängig und charakterisiert sozusagen eine Bildungsorganisationsform, Akademia, mehr nicht. Ja? Also es ist eine bestimmte Bildungsorganisationsform, die in Österreich wie auch im deutschsprachigen Raum eine ganz bestimmte, sehr lange bis ins Mittelalter reichende Tradition hat, was nicht zuletzt auch mit den sogenannten Universitätsgründungen aus dem 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert im deutschsprachigen und im mitteleuropäischen Raum zu tun hat. Und insbesondere in der Kunst gab es sozusagen immer wieder diesen Begriff der Akademie, der das Meister-Schüler-Verhältnis oder Meisterinnen-Schülerinnen-Verhältnis charakterisiert hat. Und in gewisser Weise und in verschobener Weise gibt es das auch an der Universität, die eben, wie gesagt, nur eine Bildungsorganisationsform ist. Und ich möchte jetzt gleich konkret auf das Beispiel zurückkommen. Die Flüchtlinge, dazu gibt es eine Flüchtlingsbewegung, initiiert von den Flüchtlingen selbst, aber von Supporterinnen und Supportern umgeben, geht vom Servitenkloster, also von der kirchlichen Einrichtung, in die Akademie. Verbringt dort 3 oder 4 Tage und die Rektorin Blimlinger, die ich sehr gut kenne, schafft es, dass diese ganze Geschichte sehr friedlich abläuft. Und die Refugees ziehen gestern um 17 Uhr, bis Mittag war die Deadline, wieder aus und organisieren sich sozusagen jetzt einmal ihre private Geschichte. Heute habe ich im Facebook dazu eine Stellungnahme gelesen von einer Künstlerin, die ich auch persönlich sehr gut kenne, aber jetzt den Namen nicht nennen möchte, weil sie nicht hier ist. Sie ist 15 Jahre jünger als ich, also so 45, und hat sozusagen auf Facebook geschrieben, es gibt jetzt 3 Organisationen wie die Caritas, die Akademie und der Fonds Soziales Lieb oder wie auch immer, die alle genug Ressourcen hätten, aber die armen Flüchtlinge, also quasi Wolfgang Borchert aus den 60er Jahren draußen von der Tür. Gut, und eben auch die Rektorin Blimlinger, ja, und hat das kritisiert. Ja, also das ist sozusagen, das eine ist das Tun und das andere ist das Reden. Also man redet und macht aber nichts und wie auch immer. Was habe ich dazu für einen Standpunkt? Sozusagen ist jemand, der immer auch ein bisschen sozusagen in diesen Schnittstellen sich, nicht ein bisschen, sondern immer in diesen Schnittstellen und dazwischen bewegt hat. Zum einen bin ich der Ansicht, dass jemand, der Rektorin ist, ein klar definiertes Berufsprofil hat. Das heißt, es ist schon sehr viel Positives aus dieser Position heraus geschehen, und zwar insofern, als es gelungen ist, sozusagen eine Rektorin zu haben, die nicht gleich nach der Polizei gerufen hat. Wir erinnern uns, Universitäten waren sehr oft der Ort bei Protesten oder bei Aktionen, die von außen gekommen sind, wir reden immer noch über Akademie versus Aktivismus, dass der Rektor oder eine Rektorin, ja, sofort die Polizei geholt hat. Das hat sich in Österreich auf jeden Fall bis in die 90er Jahre, bis Ende der 90er Jahre abgespielt. Und man hat dann sozusagen, wenn ihr euch erinnert, Uni-Brennt-Bewegung, eigentlich sozusagen ist man ein bisschen zurückgegangen, wie es manchmal auch in den 70er Jahren ganz kurzfristig möglich war, dass man, weiß ich nicht, in der Universität halt einmal übernachtet hat oder wie auch immer. Ja, eine Art von Besetzung. So, heute 2013, Direktor in Bimling erschafft es quasi sozusagen, dass diese ganze Geschichte friedlich zu Ende geht. Die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, welche Verantwortung eine Rektorin für eine Bildungsorganisation hat. Sondern es wird geschrien, ah Wahnsinn, die müssen da wieder aus, wieso können die dort nicht wohnen, wieso können die das nicht oder jenes nicht. Ja? Das ist nicht reformistisch meine Einstellung, sondern realistisch. Dass sie das so gemacht hat, finde ich sehr in Ordnung. Dass es ohne Polizei und dass es in einer sehr kommunikativen Form, dass es mit Kompromissen, dass die Refugee-Bewegung sozusagen dort immer noch ihre Veranstaltungen machen kann, das finde ich alles sehr in Ordnung. Man muss aber eben genau wissen, was ist die Position einer Rektorin und wie weit, oder eines Rektors und wie weit kann er gehen, nicht? Oder wie weit kann er sozusagen auch eine gewisse Verantwortlichkeit des Innen und des Außen wahrnehmen? Und hier sind wir beim entscheidenden Punkt. Die Frage ist, wie jemand Rektorin wird, tut hier dabei nichts zur Sache. Wenn jemand Rektorin ist oder Rektor, dann hat sie meines Erachtens maximal im humanitären Sinn gehandelt. Ja? Wäre sie ein Teil der Refugee-Bewegung, hätte sie eine andere Position. Ja? Also das ist sozusagen auch ein bisschen meine Kritik, dass da keine Differenzierung erfolgt, weil die Eva Blimlinger kann zum Beispiel überhaupt nicht die Asyl- und Fremdenrechtspolitik in Österreich oder in Europa ändern, was eigentlich die Kernproblematik ist, die wir jetzt seit 20 Jahren haben, mindestens.
Ja, an der Stelle vielleicht einhaken, und zwar vielleicht nur eine kurze Replik auf das Eingangsbeispiel, das ganz aktuelle, was mir sehr gut gefällt, weil es genau auf etwas verweist, was auch mein Zugang zu diesen beiden ja zunächst sehr oppositionell erscheinenden Begriffen, Akademia, Aktivismus, weil hier etwas, auf einmal eine Figur und auch ein Akt auftaucht, der zumindest den Versuch einer Porosität darstellt, was ich selbst auch sehr geschätzt habe. Ich möchte aber eigentlich ich möchte allerdings auf die nächste Frage, und zwar die Frage der Institutionalisierung, die natürlich eine der virulenten und der sehr schwierigen Fragen auch für die feministische Bewegung, aber eben mittlerweile auch für die Queer Theory geworden ist, nämlich die Frage, was passiert mit einer der zentralen Forderungen, die auch Luise Irigaray, die auch in den 70er Jahren formuliert wurde, was passiert, wenn wir, wenn eine feministische Wissenschaftstheorie, wenn feministische Philosophie, wenn all diese Dinge ihren Weg in die Institution suchen, wenn sie sich also aufmachen, sich zu institutionalisieren. Und das passiert auch jetzt mit der Queer Theory natürlich, oder da beginnt dieser Prozess bereits. Welche Möglichkeiten schaffen wir damit, aber auch welche Grenzen ziehen wir damit? Auch der Interventionskraft dieser Bewegungen, denn das, glaube ich, kann man von der Queer Theory und auch von den feministischen Wissenschaften und auch den beiden eigentlich sagen, dass sie doch kommen aus einer Widerstandsbewegung heraus, dass sie kommen aus einer Minorität heraus, dass sie kommen mit einem Widerspruch Geist und auch mit der Kraft oder dem Wunsch zu verändern. Und was passiert jetzt, wenn das institutionalisiert wird, und welcher Preis wird da gezahlt damit? Also das wäre etwas, was ich gerne aufgreifen würde und wo ich wo ich sehr gerne auch die Begriffe des Aktivistischen und der Akademie eigentlich auch zusammenlesen würde und sagen würde, ist es nicht besonders wichtig oder ist es nicht auch das, was wir brauchen, dass wir mit dem, was gewonnen wurde durch eine Institutionalisierung, einen zu großen Preis gezahlt haben und muss nicht hier genau das, was ein aktivistisches Begehren darstellen würde, muss nicht das etwas sein, was wir neu bedenken müssen? Ist das nicht etwas, was wir sozusagen brauchen, um sozusagen nicht uns eingekauft zu haben, auch in einen gewissen Bürokratismus, der in Institutionen stattfindet, in eine gewisse Standardisierung auch dessen, was an wissenschaftlicher Produktion stattfinden muss. Nicht? Also als ganz konkretes Beispiel, wenn Sie als feministische Philosophin publizieren wollen und eine universitäre akademische Karriere machen wollen, dann müssen sie auch in Peer-Review-Journals publizieren und das machen sie eben auch. Da gibt es dieselben Formate sozusagen mittlerweile, also wo man genau dieses Auslese- und Selektionsprinzip jetzt mittlerweile etabliert hat und das ist dann auch ihr Weg sozusagen, wie sie diese Karriere gehen und gibt es da nicht auch einen Verlust zu beklagen und ist nicht eigentlich die Kraft des Aktivistischen etwas, was uns da auch zu neuen Formaten wieder bringen könnte? Und an dieser Porosität, was mir wichtig wäre, zwischen Aktivismus und Akademie auch zu arbeiten.
In Österreich war es so, und einige von Ihnen werden sich daran noch erinnern, dass die Hochschulpolitik der 70er Jahre es ermöglicht hat, dass es so etwas wie eine Drittelparität gibt, also dass die Studierenden mitbestimmt haben. Es war damals noch unter der Hertha Firnberg ein Hochschulgesetz sozusagen. Und das hat auch ermöglicht, dass Hochschulpolitik und Studierendenvertretungen ein echtes Übungsfeld hatten, um sich zu politisieren, oder etwas über Aktivismus an der Universität zu erfahren, teilzuhaben, zu partizipieren, wie man das heute sagt. Nicht? Und mit den Veränderungen überhaupt, was die Universität in Österreich betrifft und mit diesem sukzessiven Aushöhlen dieser Mitbestimmungen von Studierenden, die in den 90er Jahren einmal so ihren ersten Höhepunkt erlebt hat, ja. Und dann durch den autonomen Status der jeweiligen Universitäten, die gleichzeitig aber doch irgendwie dem Wissenschaftsministerium Finanz- und Personalhoheit zugeordnet sind, für eine sehr absurde und seltsame Konstruktion, sodass Studierende sozusagen, und dann vielleicht noch das Bologna-System, wie es in Österreich umgesetzt wurde, das hätte ja nicht so sein müssen, weil das Bologna-System meines Erachtens nicht per se etwas Schlechtes ist, sondern dass man nicht bestehende Studienpläne in das Bologna-System sozusagen hineinstopfen kann. Nicht? Das ist eine Frage der Umsetzung und all derer, die in den Studienkommissionen in Österreich gesessen sind, die das eben auch sehr schlecht umgesetzt haben, weil das Bologna-System an sich, dieses dreiteilige System, ist natürlich per se schlecht. Das ist meine Ansicht und die habe ich auch immer vertreten. Aber was ich sagen wollte, noch einmal darauf zurückzukommen, dass die Gender Studies in den 80er Jahren sozusagen auch den Begriff geändert haben. Die Gender Studies war gewiss eine Reaktion auf die Enge, auf die Engführung sozusagen der beginnenden feministischen Wissenschaften und deren Vertreterinnen, die selbst partizipiert haben vom Aktivismus aus den 70er Jahren, die aber selbst sozusagen nicht mehr aktiv werden brauchten, denn sie fanden sozusagen schon relativ viel Möglichkeiten an Publikationen, an theoretischen Grundlagen etc. ja auch vor und haben darauf ihre Karrieren aufgebaut, während andere es vielleicht nicht diesen geraden oder glatten Weg gegangen sind. Tatsache ist aber, und das ist nur zur Beschreibung, dass diese Generation von feministischen Wissenschaftlerinnen, die dann so sehr darauf gedrängt haben, dass man endlich Gender Studies sagt. Ich erinnere mich ja noch an viele, auch in Österreich und insbesondere in Wien, an Lehrende sozusagen, an Frauen, die sich als feministische Lehrende verstanden haben, die ganz traditionell auf den Hintern gefallen sind, wenn ein Mann eine Lehrveranstaltung endlich besucht hat. Ja? Weil es war ganz wichtig, dass ein Mann auch dabei ist. Und das ist dieser Konservative, also das war sozusagen etwas, was ganz, ganz was Wichtiges war, aber nicht, weil man schon die Vielfalt und die, ich weiß nicht, jetzt gibt es unglaublich viele Geschlechter, im Übrigen wie am Ende des 20. Jahrhunderts, am Ende des 19. Jahrhunderts, da gab es sozusagen schon seitens Magnus Hirschfeld das dritte Geschlecht. Gestern haben wir gehört, na gut, es gibt jetzt in Deutschland schon eine gesetzliche Grundlage, nicht, dass man nicht mehr das Geschlecht eindeutig angeben muss. Ich wollte nur sagen, die Vorstellung, dass da alles so unglaublich neu ist und alles so unglaublich anders, ob das jetzt mit der Queer-Theorie oder mit den Gender Studies im Zusammenhang steht, das wage ich als Wissenschaftshistorikerin zu bezweifeln. Die Frage ist, welche Inhalte heute an den Universitäten in diesen Fächern, zum Beispiel, wo wird Queer-Theorie angeboten? Das ist einmal eine ganz banale, zentrale Frage. Wo wird es angeboten? Meistens in Literaturwissenschaften, in der Philosophie. Nahezu nicht in den Sozialwissenschaften, von den Naturwissenschaften wahrscheinlich braucht man schon gar nicht sprechen. Und in den Politikwissenschaften, naja, weiß ich nicht, an der Universität doch. Ja, also vielleicht noch am ehesten in dieser könnte sein. Ja. Aber entscheidend ist ja, wer es macht. Wer macht was in welchem Kontext. Und das ist genau, glaube ich, das zentrale Thema, das auch sozusagen die Frage aufwirft, inwieweit wird durch Institutionalisierung etwas Angebliches ausgehöhlt oder durch Medialisierung oder Medialisierung, bestenfalls wird das subversive Gehalt entzogen, wenn es so etwas überhaupt noch gibt, ein subversiver Gehalt von theoretischen Inhalten, wenn in den Mainstream gelangt, wird das subversive Gehalt entzogen. Wir sehen das, wenn wir uns die Frage stellen, was heißt es eigentlich in Österreich heute noch Frauenpolitik? Ja? Tatsache ist, und man muss es historisch sehen, Frauenpolitik hat in Österreich immer geheißen, wenn es einen gewissen Fortschritt gegeben hat, dass es die Sozialdemokratie durchgesetzt hat und nicht die Konservativen und die anderen Parteien. Und die Sozialdemokraten haben das mit den Grünen durchgesetzt. Das wird sich auch nicht ändern. Ja? Und ich halte das für einen entscheidenden Punkt. Wenn man diese Frage nach der Demokratie nicht stellt, die die Sozialdemokratie gestellt hat, nicht die Kommunisten, nicht die militanten Marxisten, sondern die Sozialdemokratie, und wenn man sich die Frage stellt, wie ist Fortschritt, sozusagen gesellschaftspolitischer Fortschritt möglich, ja, dann können wir das historisch eigentlich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und zwar an der Frage der Position der Intellektuellen, ob das jetzt sozusagen die Dreyfus-Affäre war 1910, ja, in Frankreich, eine ganz andere Tradition, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich in der Öffentlichkeit stehen und sich äußern, ja, politisch intervenieren. Ja. Wer tut das? Ich kenne niemanden von den Queer Theories, Generationen, die öffentlich irgendwo im Standard-Kommentar schreiben, ich bin hier.
Da würde ich gerne einhaken. Einerseits das Wort erstellen und andererseits auch nochmal was dazu sagen.
Ja, gerne.
Okay.
Also da haben wir jetzt ganz viel aufgemacht und ganz viele wichtige Aspekte in den Kontext angesprochen, um auch zu sehen, dass es ein differenziertes Feld ist mit sozusagen einer historischen tiefen Dimension. Das ist natürlich immer wichtig mitzudenken. Und ich würde gerne aber trotzdem darauf zurückkommen. Also so leicht kann man es uns nicht machen, glaube ich, wenn wir jetzt einfach sagen, so wer macht was wann, das hat immer Bedingungen. Ne? Also wer macht was, an welchem Ort, zu welchem Zweck. Und ich muss nicht auf Sabine Haag zurückgreifen, weil ich das wirklich immer so brav mit der dissidenten Partizipation. Aber sie sagt schon was Wichtiges und das schließt an, was du formuliert hast, nämlich auch als Wunsch und Forderung zu sagen, wo ist einerseits das Poröse, aber andererseits in welche neuen Formen geht es, weil was passiert in der Institution. In dem Moment, wo ich sozusagen, und sie nennt das unter der Überschrift Professionalisierung. Und das kann man wahrscheinlich auch nicht nur negativ betrachten, aber es gibt sozusagen Konsequenzen, die sich hier zeitigen in so einem Prozess.
Die Frage
ist, ich würde es gerne fertig sagen.
Wer den Begriff Professionalisierung erfunden hat,
ich würde es gerne fertig sagen.
Ja, und das ist vielleicht auch ein Problem. Also, das ist ein Problem, was ich angesprochen
habe. Und sie sagt, aber ich würde es gerne fertig sagen, und das bestätigt dann das, was du jetzt auch sagst. Dass es um Konformität und Kohäsion, Zugehörigkeit und Zustimmung auch zur Institution geht. Und die Professionalisierung hast du, also Professionalität gewissermaßen hast du eingebracht, auch mit dem Rollenverständnis von der Eva Blimlinger, die auch gewissermaßen verantwortlich aufgrund ihrer Rolle agiert hat. Sozusagen, das ist die eine Dimension davon, die man ja auch angemessen finden kann, finde ich. Und das andere ist, dass es sozusagen eine Konstituierung wie spezifisch habitualisierter Subjekte gibt. Und das wirkt sich aus auf die Frage dessen, wie wir denken, was wir wann äußern und welche Formen sozusagen wir finden für Auseinandersetzung. Und es spiegelt sich hier in dem Wunsch, sozusagen ein anderes Format zu finden als ein Vortragsformat zum Beispiel. Und ich würde gern dort weitermachen und zu sagen, okay, neue Formate, das gibt es jetzt, also wir können das, glaube ich, guten Gewissens konstatieren. Es gibt eine Standardisierung und eine ungeheure, unneidige Proliferation an wissenschaftlichen Texten. Und was heißt das für die Inhalte und was heißt das tatsächlich für diesen Wunsch nach Veränderung, wie du das vorhin auch so prägnant formuliert hast?
Ja, genau. Also das finde ich sehr wichtig und ich möchte dazu hervorheben, dass ich zur Vorbereitung auf den heutigen Abend einen Text von Ursula Kubis-Hoffmann gelesen habe, den ich eigentlich extrem performativ gefunden habe aus einem Tagungsband von der Frauensommer-Universität von 1991. In dem auch ein Pferd mit einer kopflosen Reiterin vorkommt und dieses Pferd springt irgendwann in ein lesbisches Kontinuum und beginnt zu sprechen. Und ich habe diesen Text wirklich sehr, sehr geschätzt und ich habe gedacht, genau das ist vielleicht auch der Punkt und das war dann auch mein Interesse, sie auch historisch zu fragen, nämlich dass diese Form der Frauensommer-Universität ein Forum war und eine Möglichkeit war und einen Band hat, als Resultat auch hervorgebracht hat, in dem genau solche auch sehr performative Texte erschienen sind und das ist ja auch etwas, womit ich mich auch im Rahmen mit meiner Auseinandersetzung mit Hélène Cixous, mit der Écriture Féminine, mit Luce Irigaray, ihren Texten aus den 70er Jahren, die ja auch sehr wild und sehr unangepasst und wie wir auch wissen, sehr umstritten natürlich auch ihre Texte, beispielsweise Spekulum im akademischen Rahmen waren und schwierig durchzusetzen.
Das war die erste in Österreich, die Luce Irigaray
ist meine Beobachtung, dass sozusagen diese Möglichkeit oder diese Vielfältigkeit, auch diese Kraft des Spielerischen, der Intervention, dass das etwas ist, was mit der Institutionalisierung auch ein Stück weit verloren gegangen ist, weil ich genau diesen Text von 91 eigentlich in einer sehr kräftigen Sprache gesehen habe und etwas war, was sozusagen mir auch im Rahmen der Zeitschrift Sublimes eben etwas ist, was sehr wichtig ist und was ich glaube, was eine aktivistische Kraft des Denkens und des Schreibens ist. Und das muss nicht nur das Denken und das Schreiben sein, aber auch. Und auch da steckt dieses Potenzial drin. Und ich glaube, dass da etwas passiert ist mit der Standardisierung oder der Professionalisierung natürlich auch, die was etwas ist, was ich sehr vermisse.
Ja,
aber weil wir eine Stimme haben aus dem Publikum.
Ja. Was Sie meinen mit, dass ein Text sehr performativ ist. Ich weiß, was Performativität heißt, aber bezieht sich das dann auf die Form, auf die Sprache?
Auf den Stil, auf die Sprache, ja, und auf die Unangepasstheit, auf die, der Metaphernreichtum eines Textes, also was wir wissen, das ist ja immer wieder ein heiß diskutiertes Thema, natürlich im wissenschaftlichen Kontext auch, ja, und das Spiel auch mit Unbestimmtheiten, Uneindeutigkeiten oder Mehrdeutigkeiten, auch ein künstlerisches Arbeiten, ein Arbeiten am Stil, ja, okay. Ja, das wäre das, was ich da mit einer performativen Interventionskraft, dass eben etwas auch passiert, was über das nicht unbedingt geschrieben wird oder was nicht der Text selbst auch benennt, sondern dass etwas durch den Text entsteht, was der Text selber nicht erklärt oder dafür einen Rahmen schafft. Das wäre das, was ich damit meinte. Genau.
Ursula, bitte. Ja. Du wolltest da auch einhaken jetzt oder Antworten replizieren auf das, was die Elisabeth,
ja,
oder möchtest du nicht?
Naja,
oder es ist Zugeständnis an die Wissenschaftlichkeit,
nicht das gemacht wurde. Problem ist sozusagen meines Erachtens, dass es neben dieser Frage der Transformation an Universitäten weltweit sozusagen auch in eine Art von Verwaltungswissenschaft sozusagen einmündet, insbesondere auch die Gender Studies sehr oft im sozialwissenschaftlichen Bereich. Die Erfahrung, die ich zum Beispiel schon auch gemacht habe, war, dass ohne einzelne Aktivistinnen und deren Geschichten zu kennen, im akademischen Zusammenhang schon behauptet wurde, die können gar nicht wissenschaftlich sein, die können das gar nicht, weil die gegen demonstrieren. Ja? So. Und der demonstrieren geht oder die demonstrieren geht, ist nicht in der Lage, sozusagen wertfrei einen Hauptsatz und einen Nebensatz zu formulieren. Ich erinnere mich, das ist jetzt ein bisschen auf einem anderen Level, wie ich noch an der Philosophie sozusagen studiert habe, das war zwischen 79 und 84, ich sozusagen für die Besetzung der vakanten Ulmer Lehrstuhl in der Berufungskommission dabei war, weil es eben diese Drittparität gegeben hat und mich allen Ernstes sozusagen die Universitätsprofessorin lange immer irritiert, und ich glaube, sie ist auch schon gestorben, von der Psychologie, die eben in dieser Kommission war,
noch
gefragt hat, ob ich denn überhaupt eine Schreibmaschine besitze. Also das sind solche Infektive, die, weiß ich nicht, ja, das ritualisierte, traditionsgemäße die Kultur sozusagen innerhalb, insbesondere der Wiener Universität aus. Also das ist ein Beispiel halt irgendwie dafür. Also das war jetzt sozusagen im Zusammenhang mit einer Berufungskommission, das andere war im Zusammenhang mit Aktivismus und Demonstrieren, und dann kann man nicht wertfrei sozusagen Wissenschaft betreiben, wobei man sich ja doch erinnern sollte, dass die Behauptung der Wertfreiheit der Wissenschaft ein Selbstgegenstand der Wissenschaft immer schon gewesen ist und offensichtlich den einschlägigen Professorinnen und Professoren nie eingängig war. Warum? Weil sie meistens, und jetzt kommen wir nochmal auf den Begriff der Akademie zurück, von ihren Meistern, in dem Fall Meistern, also Vater, Töchter und Sohnes, Söhne und Väter, meistens in die Denkweise sozusagen des Professors und der Professorin und der Vorlieben eingeführt wurde und diese eigentlich tradieren sollte, immer wieder. Ja. und der Spielraum, sich einen eigenen Stil oder sich zu emanzipieren. Ich glaube, dass das heute nicht sehr viel anders ist, sondern es ist sehr, viel schwerer zu durchschauen, dass es eigentlich ein ganz klares hierarchisches Verhältnis gibt. Das ist ein bisschen sozusagen meine Ansicht. Und das andere ist, dass es auch in der feministischen Wissenschaft natürlich eine sehr, sehr starke Hierarchisierung immer gegeben hat. Ja? Also wer kommt in den Kanon? Und tatsächlich, wenn man das soziologisch, wissenschaftssoziologisch untersucht, waren das meistens auch Frauen, die selbst aus sehr bürgerlichen Verhältnissen kamen. Ich kann mich an der Wiener Universität kaum an eine feministische Wissenschaftlerin erinnern, in den 70er Jahren, die aus einem Arbeiterverhältnis kam. Es gab eine einzige, die ich gekannt habe, an der ganzen Wiener Universität. Das war die Heidi Dienst auf der Mittelaltergeschichte. Die kam aus einem ganz ärmlichen Bauernmilieu. Alle anderen, insbesondere in der Philosophie, tummelten sich sozusagen die CV'ler Töchter, die, sehr, sehr merkwürdig. Und ich glaube, es ist bis heute ähnlich. Ja? Also über 2-3 Generationen mit, weiß ich nicht. Aber die, also tendenziell am Institut für Philosophie, dort tummeln sich gewiss nicht sozusagen die Werkstudenten. Und all dieses schafft einen unglaublichen Einfluss auch sozusagen, wie ich Wissenschaft betreibe, insbesondere wenn ich jung bin und gerade die Matur gemacht habe, wie ich Wissenschaft betreibe und wie sich vor allem meine Denkmuster damit ausprägen, durch bestimmte Lektüren, durch bestimmte Interessen, die sich daraus unter Umständen entwickeln. Und die Vorstellung von Objektivität, Klarheit und Sicherheit ist in neoliberalen Zeiten ein weiteres Vokabel unter dem Verdikt der entideologisierten Zeit, die selbst eine Ideologie ist, und zwar die konservative Ideologie immer schon gewesen ist, eine sehr, sehr schwierige Geschichte im Zusammenhang auch mit unserem Thema sozusagen Akademie versus Verantwortung, Prekarisierung etc. Und die Frage, inwieweit sich sozusagen Naturwissenschaften hegemonial mehr sozusagen als Diskursformationen in andere Bereiche mit einschleichen und Mythologien über Objektivität erzeugen, hat viel meines Erachtens mit den Technologien zu tun. Algorithmen schaffen im Grunde nur Dualismen. Und wenn Denkmuster mit sowohl als auch oder Verknüpfungen, ja, nicht ja, nein, entweder oder, ja, in der Logik, wir sind ziemlich sozusagen in diesem paradoxen Denkzusammenhang seit 20 Jahren mindestens. Also ich denke, dass das ein wichtiges Kriterium sozusagen auch für diese Frage von Eindeutigkeit, Mehrdeutigkeit, Polyvalenz, Hypertext, den gibt es jetzt gar nicht mehr, ja, oder wie immer auch ist, und wie wirkt das sozusagen auf Denkmuster, wie sehr hat das verunsichert und wie sehr hat es dazu beigetragen, dass man eigentlich eher wieder ganz einfach, eher zurück, ja, möglichst auf die eigene Tradition zurückblicken möchte.
Ja. Und dann dieser
das spielt schon eine Rolle.
Ja. Ich würde gerne an der Frage des Kanons auch anknüpfen, weil das ist ja etwas, was eigentlich für die feministische Theorie das Beispiel einer höchst auch gescheiterten Geschichte natürlich ist, wie Sie beschreiben, dass hier gestartet wurde, in einen klassischen traditionellen Kanon etwas hineinzureklamieren, nämlich das, was bis daher dort nicht vorgekommen ist, und selber den eigenen blinden Fleck nicht zu sehen, weil es ja auch lange Zeit, sozusagen, wenn wir an Audre Lorde, wenn wir an diese Bewegung denken, dass wir lange Zeit überhaupt nichts von nicht weißen, nicht bürgerlichen Frauen gelesen haben an den Universitäten und dass das etwas ist, was auch erst hinein reklamiert werden musste oder dass wir zum Teil dass wir im akademischen Kontext natürlich über so etwas wie Nomadismus und so weiter sprechen, dass wir aber sozusagen da mittlerweile auch eigentlich Migrantinnen hinzuholen müssten und da etwas hören müssten, weil da haben wir natürlich auch wiederum von einer ganz anderen Perspektive Expertinnen für diese Fragen und das verknüpft sich aber erneut für mich mit der Frage der Institution, denn der Kanon ist ein Instrument der Institution. Und wir haben sozusagen, man kann sagen, dass mit diesem unbedingten Wunsch gestartet ist, auch sich zu institutionalisieren und dabei den eigenen prekären Status dann ein bisschen auch außer Augen verloren hat, hat man auch das Instrument eines Kanons mit aufgenommen und hat es sozusagen hat auch damit operiert mit diesem Instrument und dabei wären auch Möglichkeiten des Erfindens eines Subkanons oder des Erfindens einer Alternative gewesen, die auch nicht wahrgenommen wurden. Nicht? Und wenn jetzt zum Beispiel aus dem Bereich der Queer Theory Judith Halberstam konstatiert, es ist Zeit für ein wildes Denken, also das ist ihr neuestes Projekt, also das über das wilde Nachdenken, was mich insofern interessiert hat, als dass wir in der Zeitschrift Sublime, sie tritt die Nummer zum Thema des Wilden, bewildert machen, also da vielleicht um da kurz anzuknüpfen und sie erklärt sozusagen, es geht darum, to take a break from disciplinarity, das ist die Erklärung, dieser Einsatz mit dem wilden Denken, to take a break from disciplinarity und time for experiments for thinking, dann finde ich das einen sehr spannenden Einsatzpunkt, wobei die Frage nach wie vor meiner Ansicht gestellt werden muss, wo sind die Möglichkeitsräume für dieses wilde Denken? Und muss man da nicht auch radikal redlich sein, dass das, wo es stattfinden kann, auch noch immer und seien es nicht mehr die Philosophieinstitute, wie wir wissen, Butler ist auch an einem Literaturinstitut, also, aber es findet im Rahmen der Universität statt. Und damit hat es aber durch diesen Rahmen natürlich, hat es eine Rahmung und hat es auch eine Struktur. Und die sozusagen, die möchte ich sozusagen, die muss bedacht werden, weil das, was mir etwas ermöglicht, dieser Rahmen wird mit der Zeit auch das, was ich tue, prägen. Und daher noch einmal eine Insistenz für aktivistische Formen, die auch selbst etwas, also selbst Gründungen auch außerhalb von etablierten Institutionen, um eben nicht dieses Erbe sozusagen mitverwalten zu müssen oder es unmerklich sozusagen in die eigenen Denkstrukturen oder in die Strukturen auch des Miteinander, also das wer spricht wann, wo, wie, zu wem, also das ja auch ihr Hinweis sozusagen, wer war die feministische Philosophin, war das die gutbürgerliche, situierte, heterosexuelle, weiße Frau, oder also um diese Fragen sozusagen neu aufzurollen und sie auch radikal in andere Haltungen des Miteinander zu überführen. Ja. So, das wäre für mich ein zentraler Punkt zum Aktivismus.
Ja, also, ja. Das, was mich genau interessiert. Also ich würde gerne zwei Sachen tun. Ich würde gerne sozusagen auf das letzte Gespräch verweisen, mit dieser Frage nach den Möglichkeitsräumen und auch den Umgangsformen. Also wir haben auch davon gesprochen, dass es ums Zuhören geht. Das war ein Thema beim letzten Mal und ich glaube, dass das eine Rolle spielt, wie wir im Stand sind, zuzuhören. Auch, also wenn es darum geht, wirklich zu denken und das auch zu artikulieren, Dissens zu artikulieren, dann geht es auch ums Zuhören, was wir hier schon sehr lang und geduldig tun. Und das wäre jetzt die Frage auch an euch beide. Ich habe den Eindruck, wir haben über die Begriffe gesprochen, wir sind mitten in der Frage der Wissenschaft und der Institutionen und hatten auch sozusagen schon Erfahrungsmomente. Ich würde gern sozusagen jetzt die Diskussion ausweiten und Sie und euch alle einladen, um ihre Gedanken, Beiträge und Kommentare zu dem, was bisher diskutiert wurde oder noch nicht gesprochen wurde, obwohl es viele Aspekte sind, die jetzt im Raum sind und die Ihnen euch wichtig erscheinen. Also insofern eine, eine herzliche Einladung. Und mein drittes Bedürfnis wäre sozusagen eine Provokation da mittendrin in eine sehr differenzierte Diskussion zu sagen, ist Aktivismus per se gut? Nein, aber es wird ja auch moralisch, es gibt ja sozusagen auch einen moralischen Duktus in dieser Debatte da drinnen.
Aber da bleibt alle weiblich. Also immer nur moralisch.
Nein, ich würde das gerne, also ich würde das gern sagen, insofern. Aber ich würde gerne auch was sagen.
Die Abgrenzung.
Nein, du kannst dich gerne abgrenzen. Das ist super, wir sind der gelebte Dissens hier. Nämlich, also die Provokation, glaube ich, liegt darin, dass wir jetzt sozusagen von der Richtung gesprochen haben, die Institutionen und wie die sozusagen, was die nicht mehr anbieten, was die Probleme dort sind. Und ich halte es für fatal zu denken, dass Aktivismus per se sinnvoll ist oder reflektiert ist oder etwas Wichtiges beiträgt zu einer Veränderung. Also ich würde gerne wissen, was für ein Aktivismus, von wem, also mit welchem, genauso. Also dass wir dort auch sozusagen nochmal hinschauen. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch, das wir beide geführt haben, Ursula, wo es sehr stark um die Frage ging, was sind das für Leute, was für ein Bedürfnis steht dahinter, sich so oder so oder so einzusetzen und anderen gleichzeitig zu sagen, entschuldige, du musst die Uni freigeben für die Refugees zum Beispiel. Also ich würde gerne auch dorthin schauen. Mhm. Also wenn sich sozusagen ein spezifisches Denken oder auch eine Art Wissensproduktion aus dem speist, dass ich Aktivismus so definiere, zum Beispiel wochenlang in einer Wohnung mit Refugees zu leben, ja, also so auch extreme Involviertheiten und solche Formen hier mitzudenken. Also sozusagen, was heißt das? Was ist das für eine Art Aktivismus? Und der operiert moralisch.
Richtig.
Eben.
Das ist eine Form von Aktivismus, in dem Fall.
Also den wir jetzt als Beispiel sozusagen erwähnen wollen.
Ja.
Also wir reden immer von Aktivismus,
ist aber nicht. Das ist natürlich nur ein All-In-Term-Aktivismus.
Ja, nein, aber wir fragen wir versuchen ja auch anzuschauen, was passiert in den Unis, von welchen Personen, welche Repräsentantinnen, wovon, mit welcher Vorgeschichte, Und den Blick würde ich sozusagen auch gerne auf den Aktivismus gerichtet haben. Ja. Das war jetzt sozusagen mein Wunsch.
Nein, es ist ja alles.
Ja, genau. Und ich wiederhole gerne sozusagen die Einladung, den Aufruf. Bitte.
Ja, tut mir jetzt leid, dass ich da wieder weg muss von dem. Wir kommen noch dazu. Ich wollte an der Stelle, wo Sie sagten, dass der Kanon ein Instrument der Institution ist, einhaken und anmerken, dass ich glaube, dass es den Kanon auch außerhalb der Institution gibt. Und zwar sehr massiv und ich glaube im Gegenteil, Sie haben das auch schon angedeutet, glaube ich, dass er eher noch in der Institution gebrochen werden kann als außerhalb. Also es ist, glaube ich, sehr viel leichter, etwas an den Rand des Kanons in ihn hinein oder als daneben existierend innerhalb der akademischen Institutionen durchzusetzen, als zu einem Buchhändler zu gehen und zu sagen, mach mal da was anderes als das, was du immer gemacht hast. Oder im Fernsehen oder was auch immer. Also dann überall da gibt es auch Kanon, in dem von vornherein klar ist, der Intendant wird das durchgehen und das andere wird ein Argument brauchen, um es aufzustellen. Ja, also das war eine Anmerkung. Das zweite, was ich anmerken wollte, ich glaube, dass das Evaluierungssystem in dem akademischen Bereich eigentlich nicht nur in den Sozialwissenschaften, sondern flächendeckend vor dem Zusammenbruch steht, so wie es konstituiert ist. Und das seit Jahren. Und dass gerade daraus, glaube ich, ein Effekt schon schleichend seit ewiger Zeit eigentlich unterwegs ist, dass die beiden Prüfungen, die eigentlich innerhalb dieses Evaluierungssystems anzulegen sind, nämlich die auf Relevanz dessen, was da vorgelegt wird, und die darauf, ob es irgendwie, sagen wir mal, dem technischen Standard gerecht wird, also den handwerklichen Fähigkeiten repräsentiert, dass diese beiden Dinge sich sehr verschoben haben dahin, dass sich an die Relevanzprüfung eigentlich niemand mehr traut innerhalb des akademischen Systems, dass sie diffus irgendwo im Raum hängt, ausgelagert ist an die Frage, wird der Springer Verlag oder sonst irgendjemand das Paper annehmen oder wird er nicht. Das ist im Grunde irgendwohin verlagert, wo niemand weiß. Und ich behaupte das durchaus aus meiner Kenntnis für die Naturwissenschaften sogar noch stärker, glaube ich, als für die Sozialwissenschaften, dass diese Relevanzprüfung aufgegeben ist vom akademischen Betrieb, der Versuch auch nur sie wieder zu inkorporieren. Ich wollte darauf hinweisen, ich glaube, es ist nicht unwichtig, weil dadurch sozusagen diese Verlagerung auf das Technische als das Einzige, was jetzt überhaupt noch überprüfbar bleibt, forciert wird.
Ja,
ja.
Ja, danke. Wollt ihr was dazu sagen?
Gut, ich glaube, das ist jetzt sozusagen schon ein bisschen was Spezifisches. Ich würde nicht sagen, dass es, mir ist nicht ganz klar, was Sie mit Kanonbildung außerhalb meinen. Das Beispiel, das Sie mit der Fernsehintendanz zum Beispiel gebracht haben, das würde ich nicht als Kanon bezeichnen, denn Kanon bedeutet eigentlich Traditionsbildung von Texten. Und die Frage sozusagen, was kommt ins Fernsehen, sozusagen tagesaktuell, oder wer kommt ins Fernsehen oder wie wird eine Nachricht aufbereitet, das vielleicht noch das Dritte würde eher vielleicht einen gewissen Kanon, sage ich jetzt von Hugo Bortisch, Hausnummer entsprechen, aber andere können Texte nicht mehr prägen, weil man sie in ähnlicher Weise sozusagen schreiben muss oder verfassen muss. Ja, dann könnte man von Kanon sprechen. Ne? Das andere ist aber, wer kommt wie in die Öffentlichkeit grundsätzlich und womit? Und das würde ich schon unterscheiden mit Kanonbildung und Öffentlichkeit. Ja. Wie wird Öffentlichkeit hergestellt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Wenn ich es ganz kurz nochmal es ist durchaus so was Triviales wie die Frage, kann man den dritten Auftritt eines bestimmten Provokateurs, der möglicherweise jetzt inzwischen italienischer Politiker geworden ist, automatisch vermarkten, weil er einfach etabliert ist. Ja, das ist es gibt diese Leute, es gibt sie in allen Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit, der provokativen Öffentlichkeitsarbeit, des Aktivismus. Ja, in Österreich haben wir die Blutmaler gehabt, eine Zeit lang, die einfach die Blutmaler, also die Hermann Nitsch zum Beispiel, ist jemand, der zum Kanon gehörte.
Zum Kanon hat der Nietzsche, wie er angefangen hat, nicht.
Nein, natürlich nicht angefangen. Aber
das ist ja eine Voraussetzung.
Er gehört heute zum Kanon und niemand braucht eine Rechtfertigung dafür, dass er eine vierseitige Story über Hermann Nitsch schreibt. Ja, sehr wohl, aber darüber, wenn er über jemanden schreibt,
das stimmt.
Der eigentlich dasselbe macht, aber nicht zum Kanon wird. Ja, also in dem Sinne gibt es
diese
Kanonisierung eben auch außerhalb und sie ist da noch schwerer.
Aber da geht es um die bildende Kunst. Wer ist in Österreich in der bildenden Kunst vertreten? Wer gehört zum Kanon? Unter anderem auch der Hermann Nitsch.
Das ist wurscht in dem Zusammenhang.
Nicht so ganz, glaube ich. Also Kanon, nämlich der Begriff Kanon sozusagen, ist, glaube ich, ein bisschen sauberer zu verwenden. Aber gut, okay.
Nein, ich denke, es spiegelt sich schon, also in verschiedenen Bereichen ist das schon nachvollziehbar, das Argument. Ja. Das gilt fürs Theater genauso wie für die Literatur oder auch für einen bestimmten wissenschaftlichen Kanon sozusagen, was ist besprechbar und was nicht. Und ich glaube auch die Wissenschaftlerinnen, also wenn man eben Butler hast oder Herbers, dann versuchen damit irgendwie auch umzugehen, weil sie sich auch in dieser Position wiederfinden, mit allem, was der Benefit davon ist und mit allem, was problematisch dran ist. Ja. Also das sehen die wohl schon auch. Ja. Nicht umsonst gibt es einen Aufruf, sich ins wilde Denken zu begeben. Ja. Aber stimmt, also es gibt sozusagen bestimmte Ökonomien, wenn ich das richtig verstehe, die sozusagen fördern, dass Personen mehr gehört oder bestimmte Positionen auch mehr gehört und mehr Öffentlichkeit kriegen als andere.
Das ist immer schon so gewesen.
Genau.
Und ich denke mal, das ist auch innerhalb der feministischen Wissenschaft nicht anders und ist auch innerhalb der Queer-Studies nicht anders.
So ist es.
Wer sozusagen ein bestimmtes habituelles Geschehen, verabredetes Geschehen innerhalb einer Organisation, einer Institution repräsentieren kann, hat eher die Chance, sozusagen auch mit Text, Wissenschaftlichkeit in den Kanon aufgenommen zu werden. Ja? Und wenn die Regel lautet, wir sind ein Queer-Institut, wo nur wildes Denken möglich ist, kommt kein Mensch herein, der ein bisschen einen Ordnungssinn hat und ein Denken. Also das ist genau der Punkt, ja, den ich sozusagen immer wieder frage, ob er eigentlich valide ist, wenn man es wissenschaftshistorisch oder überhaupt historisch betrachtet, gibt es so etwas wie ein Innen und Außen tatsächlich, was mit dem Versus sozusagen ja hier einleitend angedeutet wurde, Akademia versus Aktivismus, also wenn ich bitte wieder ein bisschen sozusagen polemisch werden darf, Paul Feierabend war sicher ein ganzer Überdenker innerhalb der Institution in England, war aber gefeiert, in Österreich hat man rausgeschmissen. Ich weiß nicht, viele von euch kennen wahrscheinlich das Buch Wider den Methodenzwang nicht, oder manche vielleicht wieder, ja, oder zum ersten Mal in den letzten Jahren damit konfrontiert worden. Also die Frage ist sozusagen, was ja schon eine Andeutung ist, nicht? Also England war schon die Andeutung, ja. Gerade im Zusammenhang mit dem deutschsprachigen Raum der Wissenschaft, nicht? Also man hat schon, bitte?
Es gibt eine Wortmeldung.
Entschuldigung, ja, ich wollte vielleicht nur, wenn ich was vielleicht nur sagen darf, Wittgenstein-Tradition, Carnap, logischer Empirismus, Otto Neurath, das wollte ich nämlich auch noch sagen jetzt, weil Sie das so schön gesagt haben, mit den Worten außerhalb, selbst dieser Ort hier wurde mit hohem Engagement gegründet in den 60er Jahren, glaube ich, 63 oder
40.
Wieder?
40.
Schon in den 40er Jahren, ja.
Bitte? Ja. 46, 49,
genau, ja. Und ich habe das mit dem Dörf verwechselt, das Dörf ist 63, Entschuldigung. Gut. Aber das ist so ein Ort, wo es eben möglich ist, und heißt es auch Institut für Wissenschaft und Kunst. Nicht? Und sozusagen diese Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Kunst haben ja immer auch etwas angedeutet, nämlich die Möglichkeit, sozusagen aus Korsetten von bestimmten Denkmustern ausbrechen zu können oder eben, wenn man überhaupt, wie die Arendt das ja selber auch formuliert hat, in dem Moment, wo man beginnt, von Methode zu sprechen, wird das Denken eng, nicht? Genau. Und das ist wirklich ein Problem. Aber hier zum Beispiel das IWK war schon immer ein Ort außerhalb der Universität, der es natürlich auch ermöglicht hat, viele Leute, die im universitären Zusammenhang sozialisiert wurden, hier vielleicht auch noch radikalere Ideen zu formulieren, als ihnen das eigene Arbeitsumfeld ermöglicht hat, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf. Also durchaus auch ein bisschen eine Reproduktionsstätte für so etwas wie für eine wissenschaftliche Identität.
Ja. Naja, und gleichzeitig ist das IWK schon auch ein Ort, wo es einfach andere Formen gibt und auch andere Personen so herkommen. Also sozusagen einfach nicht nur in einer bestimmten Weise akademisch sozialisiert. Mhm. Wir haben eine Wortmeldung.
Ja, bitte.
Ja. Ich habe so, vielleicht sollte man das Ganze, was da draußen stattfindet, auch ein bisschen historisch in ihrem Sinne anschauen, aber auch in dem Sinne von generationenmäßig. Warum taucht das offensichtlich wieder auf, dieses Bedürfnis, queer zu sein? Wenn ich Ihnen zugehört habe, dann hat das für mich so geklungen, auch die Beispiele, die Sie erzählt haben, als hätten die Frauen eine Generation, also ihre Generation, im Feminismus versuchen müssen zu zeigen, dass sie denken können. Alle Beispiele, die Sie genommen haben, war eher, sind sie überhaupt fähig, die Sprache der Männer in der Wissenschaft zu sprechen, sprich objektiv, nüchtern, sich zurückzunehmen, zu beurteilen und damit die Wissenschaftlichkeit unter Beweis zu stellen. Ja? Es ist für mich eine Frage, die ich eben an Sie draußen stellen würde, ob nicht vielleicht die jetzige Generation von Frauen ganz andere Bedürfnisse hat, in der eben eventuell nicht mehr der Drang primär der ist, zu zeigen, sie können so denken, wie die Männer gedacht haben, nämlich objektiv wissenschaftlich, sondern dass hier ganz andere Bedürfnisse, Ungestilltes auch herauskommt, von anderen Sprachsuchen zum Beispiel, die eben ganz auch im Sinne der femininen Ekritur andere Sprachen versuchen zu finden, die wieder ursprünglich diesem Begehren näher kommen, dass aus dem diese Bewegungen im Grunde genommen herausgekommen
sind. Unbedingt, natürlich. Ja. Ja, danke.
Nein, also so ist es nicht, so alt bin ich nicht. Zu Zeiten Möbius hat man vom Schwachsinn des Weibes gesprochen. Da bin ich wirklich zu jung, ja. Aber man muss natürlich sagen, es war eine kleine Polemik, nicht? Weil in der Tat ist es so, dass die Vorstellung sozusagen, das Männliche sei das Objektive, eben einer Tradition des Denkens entspringt, die wir heute tatsächlich, zumindest ist es mehr Menschen bewusst, dass das heute überwunden ist. Das heißt, und das drückt sich in Sprache aus. Also die Vorstellung, Sie in jungen Jahren jetzt, wie Sie hier sitzen und formulieren überhaupt diesen Satz, also Sie sind offensichtlich noch in einer Zeit oder Ihre Generation, wo man noch vom Schwachsinn der Frau eher ausgegangen ist oder die Frauen können nicht denken und die mussten beweisen, dass sie denken und mussten... Ja, damit drücken Sie aber eine Haltung aus. Nein, Sie drücken ja damit eine Haltung aus.
Nein, das ist das Männliche. Entschuldigung, Sie darf jetzt trotzdem fertig sagen.
Ich wollte einfach nur sagen. Wo Sie gefragt wurden, ob Sie das können. Das war ja ein Beispiel, das Sie genommen haben mit der Berufungsgruppe.
Das ist, nein, die hat mich gefragt, ob ich eine Schreibmaschine habe. Ja. Aber das ist schon ein bisschen was anderes. Und außerdem war es eine Professorin, eine Universität. Aber ist egal. Aber dass Sie sozusagen das Männliche als das Objektive noch so adressieren können, weil das sofort als nächstes die Frage aufwirft, was ist das Männliche und was ist objektiv? Also da hat sich schon ein bisschen was geändert, würde ich einmal behaupten. Ja. Dass das nicht mehr so eingängig ist, dass man so etwas tatsächlich heute noch glaubt, ja? Also dass das Männliche objektiv ist, außer Sie sagen dazu, es war mal früher so.
Ja, das habe ich gesagt, es war früher so von der alten Generation, dass offensichtlich damals am Beginn des Feminismus so etwas geherrscht hat. Ich habe ja gerade gesagt,
Tatsache ist aber, dass heute mehr denn je, darf ich das vielleicht sagen, etwas als unwissenschaftlich verstanden wird, wenn es sozusagen nicht im Sinne eines naturwissenschaftlichen Experiments nachgewiesen ist. Und wie Sie wissen, seit mindestens Einstein und der Unschärferelation von Heisenberg ist ein Experiment angewiesen auf den Bedingungen, unter denen es stattfindet. Das heißt, die Vorstellung sozusagen, dass etwas nicht wissenschaftlich ist und was nicht objektivierbar, beweisbar und durch Beobachtung ist, ja? Das umgelegt auf die Geisteswissenschaften seit langem, das umgelegt auf die Sozialwissenschaften, na, da darf ich Ihnen nur sagen, mit Verlaub zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, woher immer sie kommen, diese Kritik hat es in den 60er Jahren ja schon gegeben, an dieser Vorstellung, dass etwas beweisbar dauert, also ununterbrochen sozusagen nach naturwissenschaftlichen Bedingungen beweisbar ist, ja, zu beweisen ist. Und wenn Sie sich heute die Diskurse, die medialen Diskurse sind voll davon, Beweise, dass es böse ist, ja, bis in die Krimi. Es muss immer bewiesen werden mit einer Kriminalistik, mit dem kriminalistischen Blick sozusagen, es muss alles bewiesen werden. Ja,
mit dem technischen Instrumental.
Und mit dem technischen Instrumental. Aber ja, und wenn man dahinter nicht die neoliberale Ideologie vermutet, dann weiß ich nicht.
Ja, das stimmt. Ja. Aber was ich noch dazu sagen wollte, das Problem ist sozusagen hier zu suggerieren, es wäre ein Frauenthema. Also das finde ich, das sehe ich gar nicht, dass wir jetzt darüber reden können, dass es ein Bedürfnis noch dazu von Frauen wäre, sich sozusagen anders zu artikulieren. Also es gibt diesen Strang der Frage sozusagen der Artikulationsformen, aber sozusagen als Ausdruck der Kritik dessen, dass sozusagen eine objektivistische, wissenschaftliche Rede etabliert hat, die tatsächlich Konsequenzen hat, die sich jetzt auf spezifische Weise auch noch mit neoliberalen Zielen sozusagen verknüpft, aber die historisch auch sozusagen mit der Shoah den Abgesang gefeiert hat eigentlich und wo man nachher sagen muss, diese Art von Technisierung und diese Art von Objektivität hat sozusagen gezeigt, dass sie nicht funktioniert. Insofern gibt es nicht ein Bedürfnis, sondern eine Notwendigkeit als Ausdruck einer Wissenschaftskritik auch wieder zu überlegen, welche anderen Formen und Sprachen Ausdrucksformen, und das ist nicht geschlechtsspezifisch, würde ich meinen.
Nein.
Ja. Es gibt jetzt verschiedene, also ich würde gerne dir nochmal das Wort geben, dann gibt es hier zwei Fragen, Nachfragen, Kommentare.
Ja, zu dem letzten, ich würde das Wort Bedürfnis nicht verabschieden wollen, auch in dem Sinne, was ich vorher gesagt habe, auch im Sinne von einem Wunsch, inwieweit das jetzt sozusagen allein auf eine Geschlechtsgruppe oder wie auch immer zugespitzt werden kann. Ich glaube, dass da auch um eine Öffnung geht, aber ich würde das schon im Sinne von einem Wunsch und auch einem Begehren würde ich das schon gerne formulieren. Also würde ich gerne unterstreichen. Und eigentlich würde ich gerne zurückkommen auf das, Susanne, was du vorhin angeschnitten hast, nachdem wir dann irgendwie durch Ihren Einwurf auch nochmal woanders gelandet sind, nämlich der Punkt, der war, was verstehen wir unter aktivistisch? Ist das per se gut? Befinden wir uns da in einem moralischen Diskurs? Und da würde ich sehr gerne etwas Provokatives auch noch sagen, also im Sinne der Eröffnung auch eines Dissenses. Und da würde ich sagen, gibt es nicht ein immenses Problem in der feministischen und auch in der queerfeministischen Bewegung? Da würde ich Sie jetzt mal alle möglichen verschiedenen benannten Bewegungen alle in einen Topf werfen. Haben wir nicht ein Problem eines Moralismus? Dort ist es nicht ein Problem eines sich latent und ab und zu richtig manifestierenden auch Ideologismus, also sind wir gefeit davor oder stehen wir da nicht sozusagen genau in dieser Problematik? Und was wäre jetzt ein Aktivismus, der sich auch befreien kann? Was wäre das? Wie würde das aussehen? Und damit meine ich jetzt das Problem des Moralismus, meine ich sozusagen, wer darf in bestimmten Communities, die sich ja auch zum Teil abgrenzen voneinander, die einen gehen in das Café in Wien, die anderen gehen in das Café, also vielleicht einige von Ihnen werden wissen.
Wochen werden bestimmt aus der Akademie nicht mehr mit jenen.
Ja, genau. Also Sie werden wissen, was ich meine. Ja, also da gibt es auch geschlossene Gruppen, da gibt es auch Gruppen, die sprechen dann auch nicht mehr miteinander. Wir haben ja gesagt, wir sprechen auch von diesen Erfahrungen. Und das hat ja sehr viel eben mit dem sehr konkreten Miteinander oder Gegeneinander auch zu tun. Und es hat sehr viel auch mit der Macht der Sprache und wer wir, was wir sagen und wie wir dann in diesem Sprechen auch uns oder eine Gruppe, auch eine aktivistische Gruppe, wie wir die dann auch zur Aufführung bringen, wie das dann ausschaut und ob wir da nicht sozusagen auch mit einem immensen Problem zu tun haben, aus diesen sicherlich auch historisch absolut nachzuvollziehenden und auch von meiner Seite großteils mit Sympathie getragenen Bewegungen der Abgrenzung, des Herausbildens von Identitäten. Wir brauchen bestimmte Frauenräume, wir brauchen bestimmte lokale Stätten, wo sich Gruppen formieren können, wo man auch Identitäten findet und so weiter. Aber ist da nicht sozusagen, lauert da nicht immer wieder dann auch die Gefahr eines Moralismus, sozusagen, den man dann auch immer aufsitzt und den man auch sprachlich aufsitzt, auch in der
zustimmen, was Sie jetzt genau sagen. Ich bin aber der Meinung, dass man dieses Phänomen auch ein bisschen sozusagen in der tiefen Dimension beleuchten könnte. Und zwar dahingehend, dass sozusagen das Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne, in dem drei Generationen aufwachsen. Ja? Also dieses Spannungsfeld, jetzt meine ich mit Tradition und Moderne zwei historisch und philosophische Begriffe, wie gerade in unserer Gesellschaft, sind ja diejenigen Protagonisten, die man hier sozusagen anspricht, ja eingebunden. Also was will ich damit sagen? Die feministischen oder die autonome feministische Bewegung in Österreich hat sich in der Weise als zweite Frauenbewegung entwickelt unter der Voraussetzung einer Verdrängung, Verdrängungskultur des Nationalsozialismus mit Eltern, Großeltern, sehr katholisch-konservativ geprägten Wertesystemen. Und die Frage sozusagen, unter welchen Bedingungen kann ich mich emanzipieren von diesen Wertesystemen, indem ich sozusagen auch meine, wo komme ich her, oder die Frage stelle, wer bin ich, wie schaut das eigentlich aus, mit welchen Werten bin ich aufgewachsen, als zentraler Fokus, und das trifft zum Teil auch für Deutschland zu, der Feminismus oder der Ausdruck des Feminismus, wenn er ganz weit weg von politischen Institutionen war, insbesondere sozialdemokratischen, sage ich jetzt, aus meiner Erfahrung, extrem moralistisch war. Und dieses sozusagen die White Moral Majority Kultur von Frauen ist für mich heute nach wie vor das Problem, sozusagen einen anderen Umgang sozusagen zu finden. Ich sage Ihnen wieder ein konkretes Beispiel. Lebensstile, unterschiedliche Lebensstile wurden immer schon unter Frauen viel heftiger bewertet als von Männern zu Frauen oder unter Männern. Das ist ein Faktum. Das heißt, man hat erlebt in den 70er Jahren lesbische Frauen, die sich geoutet haben im Zusammenhang mit kollektiven Aktionen, siehe Identitätsbildung, das hat man nicht gesagt queer, sondern lesbisch, da hat es innerfeministische Diskussionen an bestimmten Orten gegeben, wo man gesagt hat, schaden uns die bei unseren Forderungen. Ja, wenn die mit uns mitgehen oder wenn die sagen, ihr seid zu wenig radikal, schaden die unserem Ansehen als Feministinnen. Das war das Thema. Schaden die uns. Das war so deutlich in einem Aktionsraum formuliert und in subtiler Weise hat sich damals es schon an den Universitäten abgespielt. Man hat das natürlich nicht so unelegant dann gesagt, schaden uns die, nicht? Sondern man hat gesagt, die ist zu radikal oder die ist zu intellektuell oder Mathematik konkurriert mit mir. Oder das sind immer diese nicht hinterfragten, und du nicht moralisieren, möchte ich jetzt nur sagen, weil ich das gesagt habe, ich wollte es nur verdeutlichen, damit man weiß, worum es geht. Feministische Bewegungen sind wieder zeithistorisch zu dekontextualisieren, ist es möglich, sie sozusagen aus bestimmten gesellschaftspolitischen Traditionen zu extrahieren. Das ist nicht möglich. Das heißt, feministische oder soziale Bewegungen überhaupt und generell speisen sich über die einzelnen Individuen, die auf ihre Art, wo immer auch herkommen, aufgewachsen sind, ihre Werte einbringen oder eben nicht einbringen. Und das ist natürlich ein zentraler Punkt. Und an der Geschlechterfrage hat sich besonders verdeutlicht, sage ich jetzt einmal, einerseits an der Geschlechterfrage, andererseits an der Frage von innen und außen, ich habe das heute schon einmal erwähnt, in der Institution, außerhalb der Institution. Also ich denke mir, die Entscheidung, wenn ich eine wissenschaftliche Karriere mache und lebe aber mit meiner Partnerin zusammen, ist heute ungleich. In der Tat, würde ich jetzt einmal sagen, wahrscheinlich akzeptierter, als das in den 70er Jahren war, weil es nicht einmal noch eine Rechtsform dafür gegeben hat. Ja? Und weil man sozusagen je nachdem geht man sozusagen ohne Furcht und ohne Adel durch das ganze Leben, nicht? Oder geht man mit Furcht, mit Adel und Tadel und Tugendfuhrer sozusagen immer durchs Leben, nicht? Das ist natürlich ein ganz großer Unterschied, nicht? Aber das ist keine Frage sozusagen von Moral, sondern es ist eine Frage von Tradition, die aufzubrechen ist und die immer zu hinterfragen ist. Und dieses Instrumentarium, es zu erlernen, es zu hinterfragen, ist, glaube ich, heute das wesentliche Thema. Und nicht, man muss sich anschauen, warum Moralität, um vielleicht noch einmal konkret auf das Beispiel zu kommen, das ich anfangs erwähnt habe, Lebensstil, ja, reden, handeln, die einen reden, die anderen handeln. Also dieser ganze sehr seltsame, auch sehr vorurteilsbeladene Kram, der da sozusagen rüberkommt, in welchem Feld auch immer und in welchen Schnittstellen, verweist ja sozusagen auf einen größeren Zusammenhang, nämlich in der Tat auf Sozialisationsmuster, die wahrscheinlich wenig Spielraum gelassen haben, um vielleicht innezuhalten und nicht gleich sozusagen alle zu verurteilen, die nicht zu leben wie ich, ja? Oder nicht zu handeln wie ich.
Aber es ist ja schon dann eine Verantwortung, die sozusagen den Einzelnen
das für eine,
zu überlassen ist, auch in der Frage dessen, wie anders können wir sozusagen kommunizieren, umgehen, nicht moralisieren und nicht denken. Möchtest du noch was dazu sagen? Wir haben, glaube ich, zwei Kommentare, von denen ich jetzt nicht weiß, inwiefern sie hier jetzt noch passen oder was anderes aufgreifen. Nein?
Schon noch.
Ja?
Bitte gerne. Ja, gerne.
Also ich wollte eigentlich deine schöne Frage, ist Aktionismus per se gut, ein bisschen ergänzen durch die Frage, ist nicht zumindest so etwas wie Aktion per se ein Hintergrundziel der wissenschaftlichen Tätigkeit. Ja, also so wie möglicherweise, man kann auch verschiedene Antworten. Man kann auf die Frage, ist Physik für die Wahrheit und Schönheit da, antworten mit Ja oder man kann mit Nein darauf antworten, kann sagen, Physik ist dafür da, die Technik vorzubereiten und die Welt mit irgendwelchen Errungenschaften der Technik auszustatten. Ich glaube, dass die andere Antwort eine sehr idealistische und mir nicht sehr sympathische wäre, letztlich zu sagen, die Selbstzweckfunktion der Forschung in den Vordergrund zu stellen. Insofern würde ich schon sagen, die ja, das ist muss ich auch anfangen, episch zu werden. Das Problematische daran, dass eine Disziplin sich abgrenzt und etabliert, ist, dass sie dabei ihre Binnenstrukturen entwickelt und dass sie von sich aus nicht mehr eine Antwort ist auf Anforderungen, sondern versucht, Anforderungen zu generieren, auf die sie eine Antwort sein kann. Ich glaube, das ist eigentlich prinzipiell immer das Problem an diesen Dingen. Sodass also heute die Frage, für was braucht man feministische Forschung akademischer Art, nicht mehr beantwortbar ist, sondern eigentlich nur noch die Frage beantwortbar ist, welche Zwecke kann man mit den Erträgen von feministischer Forschung erreichen. Also nur noch sozusagen hinten herum gedreht, kann man überhaupt diese Frage noch sichtbar machen. Aber ich ziehe das jetzt zurück, weil ich das vorbereiten muss. Also, ich sehe, dass ich nicht gut genug
Ich glaube, dass die Querschnittsmaterie, feministische Forschung, sozusagen in den 90er Jahren mehr oder weniger schon etabliert war, als Querschnittsmaterie, nicht als eigene Disziplin, weil das ja unsinnig ist, immer schon gewesen wäre. Ja.
Das glaube ich, also das ist das Interessante. Ich glaube in Wirklichkeit, Entschuldigung, wenn ich da nochmal was dazu sage und dazwischen schalte, in Wirklichkeit ist das alles immer viel komplizierter, weil
Es ist sicher alles.
Nein, ich rede, also zuletzt war eine Kollegin da, die betont hat, die kommt aus den Religionswissenschaften, dass die dort anfangen, immer wieder neu und wie essentiell es ist, dort überhaupt sozusagen feministische Fragestellungen zu formulieren. Und es gibt sozusagen dieses immer wieder Aha,
man muss sich
es ist nicht erledigt. Es ist nicht erledigt. Und es ist auch keine Querschnittsmaterie, solange sozusagen feministische Forschen oder queerfeministische Ambitionen auch wirklich was in Frage stellt, sei es institutionell, personell, im Hinblick auf die Organisationsstrukturen und Kulturen. Das heißt, es bleiben sozusagen immer Ecken Ecken und Kanten da. Also wir können jetzt nicht sagen, das ist alles ein Gmadewesen und funktioniert institutionalisiert, stromlinienförmig. Also die Leute, die mit einem gewissen Anspruch auf Veränderung oder Kritikfähigkeit sozusagen in der Institution sitzen.
Ja, meint ihr, das Thema ist erledigt, stimmt?
Nein.
Sondern was meinen Sie dann genau?
Ich habe trotzdem den Satz nicht fertig
gesagt. Ich versuche zu formulieren und das wird jetzt nicht leichter, es nochmal zu versuchen.
Es sind andere Wertungskriterien, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen.
Ich glaube, es sind verschiedene Dinge natürlich. Ich habe versucht, erstens zu beschreiben, was automatisch passiert. Unabhängig davon, ob das jetzt der Bereich des Feminismus oder ein anderer Bereich.
Ja, genau, das war ja sehr gut.
Was passiert, wenn irgendwelche, und da war auch zeitweise, glaube ich, ein bisschen missverstanden worden. Vorhin war auch das ist eines der Dinge, die passieren, wenn sich ein Gebiet in irgendeiner Weise an diesen Bereich der Wissenschaft andrückt. Ist zunächst mal die Herausforderung an dieses Gebiet auch zu beweisen, dass man das kann. Ja, das ist insofern kein Frauenthema, sondern eine Frage des neu dazugekommenseins. Und man erliegt dem ein wenig, weil eigentlich gibt es keinen Grund, das zu beweisen, sondern man wollte ja nur streifen, man wollte sich anlehnen, man wollte aber nicht wirklich in diesem Untergehen oder sich eingliedern oder nicht notwendigerweise. Also diesen Beweis musste man nicht antreten, sondern war eine Luxusleistung, die möglicherweise sehr schädlich sein kann. Ich glaube, das war ungefähr das, was er andeuten wollte, als etwas, was vielleicht jetzt erledigt sein könnte für eine neue Generation. Das war, glaube ich, seine Frage.
Ja, aber das ist ja die Problematik. Die Problematik ist ein methodisches Problem, sozusagen. Ja? Welche Beweise, ich meine, allein wie Sie das sagen, andocken an die Wissenschaft, als sei feministische Forschung nicht Wissenschaft.
Es gibt andere Bereiche, ja? die Akupunktur, es gibt Bereiche, die versuchen in irgendeiner Form sich als, die Psychoanalyse hat es irgendwann deklariert, versucht sich als exakte Wissenschaft zu positionieren und hat in Teilbereichen damit gearbeitet.
Ja.
Und andere Teile haben sich in diesem Moment abgespeichert und gesagt, das wollen wir so nicht tun. Ja, also das ist genau eines von diesen Sachverhalt beschreibe ich. Mehr nicht.
Ja.
Ob der nun zutrifft oder nicht, ich wollte nur auf die Möglichkeit, dass er gerade zutreffen könnte, hinweisen. Mehr eigentlich zunächst mal nicht.
Im Vergleich mit der Psychoanalyse, oder?
Nein.
Also das ist ein Analogiebeispiel.
Ja, das ist ein Analogiebeispiel. Ja, okay.
Ich kann auch mehr dazu sagen, aber
das
hängt nicht
jetzt. Nein, ich versuche zu ordnen, wer sich vielleicht hier noch beteiligen möchte und sozusagen den Raum hier noch ein Stück weiter auch zu öffnen. Aber sozusagen der Ausgangspunkt deines Statements war ja sozusagen auch die Frage des Aktivismus des wissenschaftlichen Tuns, um das auch nochmal zusammenzudenken und nicht in diesem Gegensatz, den wir ja mit Fragezeichen versehen haben.
Dafür war die Frage, ist die Physik dazu da, um die Technik voranzutreiben, oder ist die Physik dazu da, um die Welt zu verstehen? Das sind die beiden klassischen Gesichtspunkte, unter denen man diesen Wissenschaftsbereich sehen kann. Und Humboldt hat die eine Antwort gegeben und ich glaube, dass in den Sozialwissenschaften die Tendenz, eine andere Antwort zu geben, verbreitet ist zumindest. Oder verbreiteter als im konservativ dominierten naturwissenschaftlichen Bereich. Das war ein Hinweis, den ich in dieser Analogie geben wollte. Und wenn man die Antwort so geben möchte, also nicht konservativ geben möchte, nicht nur für die Schönheit und die Erkenntnis arbeiten möchte, dann ist die Frage, für was dann? Ja, und dann wäre die Frage, ist das nicht eigentlich das, von dem die Frage war, ist es das?
Ja, aber haben wir nicht heute wie im 19. Jahrhundert die Entwicklung der Industrieschulen, der Fachschulen durchaus im humboldtschen Sinn? Das wäre sozusagen der erste Punkt, den Sie angesprochen haben.
Nein.
Ja, natürlich.
Glaube ich nicht.
Ja?
Nicht im humboldtschen Sinn.
Aber nein, die Frage ist nur sozusagen, wie die Relation sozusagen zu patriarchalen Reinstitutionalisierungen über die Organisation von Wissenschaft erfolgt. Das ist eine tatsächliche Frage der Hegemonie und der Macht.
Ja, genau. Durchaus.
Ja, ja? Mittlerweile, ja. Genau. Ja, mittlerweile ist es ja sozusagen, also ich würde genau das Umgekehrte sagen, Sie haben davon gesprochen, ja. Sagen, ist das eine, die konservative Antwort, da würde ich sagen, es ist ja fast schon wieder, hat sich ja umgedreht, weil es genau. Ist ja mittlerweile so, dass es geradezu progressiv ist und widerständig und subversiv auch ästhetische oder die Frage der Schönheit einzuführen. Also genau, es ist ja genau eigentlich in diesem, und das betrifft ja auch zunehmend die Geisteswissenschaften, von denen wir jetzt, glaube ich, hier mehrheitlich sprechen, die Verwertbarkeit. Also dann, da hat man es halt dann in dieser Form wie das Physikbeispiel gar nicht so leicht, wobei ich auch da betonen würde, die Physik ist nicht die Wissenschaft, die etwas einer Technik dann überantwortet. Nur, also das, da würde ich eine andere Meinung vertreten. Und bei den Geisteswissenschaften werden wir ja ständig davon bedrängt, welchen Output sozusagen können wir jetzt präsentieren, der verwertet werden kann. Und es ist ja geradezu widerständig zu sagen, nein, also da wir halten uns da zurück, wir wollen genau nicht in diese Verwertbarkeit hinein. Und das, ja, das finde ich wichtig daran festzuhalten. Und das auch für die feministische Philosophie festzuhalten. Also wir sind nicht dazu da, meiner Ansicht nach sind wir auch nicht dazu da, nur Genderbürokratinnen zu produzieren, genau. In einem genau. Feministischen Rahmen, ja. Die dann wiederum eingesetzt werden können an Gleichbehandlungsstellen, also, um dort Dinge zu verwalten. Also vielleicht ist das ja? Sehr, sehr provozierend, aber genau nicht in diese Verwertbarkeit hineinzugehen, ja, genau. Das würde ich sagen.
Genau. Ja. Jetzt sag bitte beide gleich hintereinander.
Und eine Frage wäre, ob nicht der Begriff der Performance hier fruchtbar wäre, auch mit hereinzubringen. Denn für mich ist schon sehr seltsam, dass das Wort Aktivismus suggeriert, als wäre die Theorie der Non-Aktivismus. Ja? Oder was jetzt aber hier ja auch gesagt wurde, ist ja das, dass die Theorie, sobald wir Performance-Theorien hereinnehmen, ja selbst einen Handlungscharakter hat und daher selbst eine Aktion ist, die eventuell auch eine kritische Aktion ist. Ja? Und wenn wir den Begriff der Performance hereinnehmen, dann können wir schon gar nicht mehr so einfach unterscheiden zwischen den Aktivisten und der angeblichen Theorie, als wären das zwei voneinander völlig unterschiedliche Bereiche. Also meine Frage wäre, ob nicht hier der theoretische Begriff der Performance als Vollzug selbst und Handlungsweise nicht weiterhelfen könnte bei dieser Vermittlung oder beim Denken des Verhältnisses zwischen Aktivismus und
Theorie. Bin ich ganz
Geht es in eine andere Geschichte, nur auf einen kleinen Aspekt der Diskussion, aber ich denke, ich würde noch ein bisschen fokussieren auf den institutionellen Rahmen, von dem wir reden, wenn ich jetzt Akademien nehme als die institutionalisierte Form als Universität, was sozusagen die größte Form ist. Wollte nochmal diese Frage, die vorher so provokant im Raum stand, ist es per se gut, aktivistisch zu sein? Wenn ich mir historische Universitäten anschaue, wann sind sie denn aktivistisch geworden? Nämlich Universitäten in einem breiten Sinn. 68 hat sie in Wien nicht so viel abgespielt. Aber da, wo sie aktivistisch geworden sind, und das war eher destruktiv, ist in den 30er Jahren, als sowohl die Studierenden wie die Lehrenden der Universität dafür gesorgt haben, antidemokratische Bewegungen, antisemitische Bewegungen, antifeministische oder gegen Frauen gerichtete Bewegungen gesellschaftlich akzeptabel zu machen, durchzusetzen und anderen verdammt erfolgreich. Und deswegen jetzt auf diese Frage, ist Aktivismus per se gut, würde ich sagen, sicher nicht. Wenn ich Aktivismus so nehme, dass er auf eine Änderung bestehender Verhältnisse hinzieht.
Die haben das damals aber auch gemacht.
Ja, eben, aber die waren darin sehr erfolgreich, aber in einem von uns wird jetzt nicht gemeint im Sinne von Aktivismus. Und wenn wir dann anschauen, wo sind sie es wieder geworden, dann geht es erst in den 70er Jahren wieder los, bis dahin spielt sie wenig ab, was man ist. Und in den 70er Jahren gehen wir jetzt konform, wie vorher schon angeführt, Umbau-Universität zu einer demokratischeren Einrichtung, also bis dahin wurde in der streng hierarchisch bei den anderen Universitäten. Jetzt muss man gleichzeitig sagen, all diese historischen Beispiele, die gefallen sind, sind genau in der Generation, die da an die Unis gekommen ist, nämlich in den Lehrendenbereich, als junge Assistentinnen und Dozentinnen und Lehrbeauftragtinnen. Die gehen aber jetzt alle, die emeritieren, die gehen in die Pension.
Oder sind schon zum Teil, nicht?
Also und man muss dazu sagen, die Uni in den 30er Jahren ist nicht die Uni in den 70er Jahren und die ist nicht die Uni in den 90er Jahren und heute. Also dieser institutionelle Rahmen, wo wir, oder wo ich zumindest mal vor Augen habe, so eher ein 68-Ideal-Universität, das ist ein Ort, wo man noch nicht lohnabhängig ist, wo man noch jung ist, wo man noch Ideale hat, wo man so ausprobiert, wo man Alternativen denkt und versucht, das umzusetzen. Das ist nicht mehr die Realität von heutigen Studierenden. Und die Idee, dass Angehörige der Uni eine gesicherte Lebensgrundlage haben, sich leisten können, Alternativen zu denken, widerständig zu sein, das ist ja auch nicht die Realität von jeder Lehrenden oder Angehörige der Uni. Also da denke ich, wenn wir diese Universität, das kam jetzt ein bisschen zu kontinuierlich als, das heißt ja zu verschiedenen Zeiten immer was ganz anderes als Handlungsmöglichkeiten. Und da wollte ich nur noch darauf hinweisen, dass
man. Also wenn man den Begriff Aktivismus rückbezieht auf die Universität.
Also sowohl Aktivismus als auch Universität.
Ja,
als
natürlich ist es eine Transformation.
Dass man letztlich nur mitnehmen muss und dann schauen, dass mit welchen Bildern von Universität, mit welchen Bildern von Aktivismus schaue ich mir das an und welche historische Beispiele suche, unter welchen Rahmenbedingungen war das möglich und war es vielleicht auch erfolgreich. Also das wollte ich nur noch einbringen.
Ja. Ja, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also genau, nämlich weil ich es auch, also ich würde es ganz wie Sie beschreiben, die Universität ist nicht die Institution, die jetzt Lehrenden oder dort beginnenden Leuten ihren Lebensunterhalt sichert, sondern im Gegenteil, wir haben ein akademisches Prekariat sozusagen. Das ist ja schon ein feststehender Begriff, der viel diskutiert wird, die einige für sich beanspruchen und andere wiederum kritisieren. Und wir haben es auch, und das war ja der Punkt, auf den ich auch sehr stark abgezielt habe, und das bin nicht nur ich allein, sondern was zum Beispiel ein Grund war, eben diese Zeitschrift zu gründen, die mit der ich da in Verbindung genannt wurde von dir, Susanne. Das war ein Grund, ein Medium zu schaffen, in dem eben auch Texte entstehen können, die anders arbeiten, die sozusagen die auch stilistisch anders arbeiten, weil das etwas war, wo eine ganze Gruppe von Menschen sich gefunden hat und festgestellt hat, wir müssen es auch gründen für uns, weil wir im Augenblick diese Möglichkeiten nicht zahlreich gestreut vorfinden, also keine etablierten oder bereits vorhandenen Möglichkeiten, also deshalb etwas gründen. Und Sie haben sicher recht, Aktivismus nicht per se gut, also das wäre nicht das, was ich vertreten möchte an dieser Stelle, aber ich würde auch da zögern sozusagen vor. Sie haben auch dann diese historische Traumatisierung natürlich angesprochen, wo auch mit den Mitteln oder im Namen eines Aktivismus oder auch in der ganzen Aufführung eines Aktivismus etwas geschehen ist, sozusagen jetzt aus dieser Traumatisierung heraus zurückzutreten und zu sagen, so wir schauen sozusagen, wir berühren sozusagen nicht mehr, wir rühren nicht mehr an diese Kräfte auch des Affektiven, die dort natürlich ganz stark gewirkt haben, rühren wir nicht mehr daran, da ist etwas, ist ein Unheil geschehen. Das birgt zum einen die Gefahr, das auch anderen zu überlassen, dass dieses wirkmächtige Terrain, und das andere ist natürlich auch, dass wir schwerlich die Möglichkeit haben, überhaupt da herauszutreten, überhaupt nicht, weil wir ja immer auch hineingestellt sind, und das, glaube ich, hat sich ja auch gezeigt, dass diese Leidenschaftlichkeit etwas ist, was wesentlich das formt, worüber wir sprechen. Also dass das auch nicht, also in meiner Hinsicht nach nicht abzutrennen ist. Und dass man dass ein Affekt etwas ist, was bearbeitet werden kann, kultiviert werden kann, was kritisch betrachtet werden kann, was sich formen kann. Das würde ich unbedingt sagen, dass es diese Notwendigkeit auch gemeinsam gibt. In einer Gemeinschaftlichkeit, und das ist wichtig, oder es hat für mich auch im Herzen dann etwas mit dem Politischen zu tun, natürlich. Ja.
Und es verlängert sich dann sozusagen auch noch in Ihren Vorschlägen oder Ihre Frage, inwiefern sozusagen Texte dann als in ihrer Performativität aktivistisch sein können. Ich glaube, das zeigt sich auch an diesem Projekt dann und dann auch an solchen Anspruch. Ja. Befriedigt, also wenn es auch an Bedürfnisse da drinnen geht. Mir ist inzwischen kalt geworden und das ist sozusagen jetzt eine andere Befindlichkeit. Und mit Blick auf die Uhr und dem Wissen, dass es einen Tisch im Warmen gibt, würde ich einleiten wollen zu vielleicht auch einer abschließenden Runde oder etwas, was vielleicht noch so im Raum bleiben soll oder deponiert werden kann oder etwas, was wir mitnehmen können, auch für die Diskussion am 11.12., die dann sich auch nach den Perspektiven orientiert, also fragen wird, was sind die Perspektiven auch so dieses queer-feministischen als gemeinsamen oder manches davon, habe ich den Eindruck, ist hier auch schon im Raum uns vorgeschlagen worden, was sinnvoll wäre, was wichtig wäre und was die zentralen Fragen und Verantwortlichkeiten sind, nämlich auch für die Personen, die hier agieren. Und hier vielleicht noch etwas mitgeben oder vorschlagen oder nochmal resümierend ein Wort sagen, dafür möchte ich gerne noch den Raum geben und dazu einladen. Also wir nehmen auch gern Vorschläge und Provokationen das nächste Mal mit noch, oder wir gehen, also den Designs können wir auch noch beim Klaus Bier pflegen, aber ich würde gern sozusagen für in diesem Raum nochmal etwas Abschließendes.
Also ich würde schon gerne noch wissen, wo jetzt dann überhaupt der in eine bestimmte Richtung gerichtete Zusammenhang zwischen Wissenschaftlichkeit und Aktivismus ist. Also welchen, es geht an Sie hauptsächlich, welchen Input aus der Wissenschaft würden Sie sagen, muss man mitnehmen, wenn man Aktivitäten setzt, welchen sollte man? Und die Frage, die mich hauptsächlich interessiert, wo macht man dann die Kompromisse an seine eigene wissenschaftlich gewonnene Überzeugung? Ja, das ist für mich eine Frage, die wirklich überhaupt keine Möglichkeit sehe, aus Ihrer Perspektive aktivistisch und wissenschaftlich sein zu können.
Ich glaube, dass zum einen der von Arno Böhler eingebrachte Begriff der Performance da wichtig ist. Und ich glaube,
das ist der Start aus der Wissenschaftlichkeit und damit ein Ziel irgendwo hin.
Ja.
Bauziel. Das ist ein anderes Ziel.
Ich verstehe. Ja. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht denke ich dann nicht auf der gleichen Linie sozusagen wie Sie. Nicht dieses Was nehme ich von dort mit und trage es sozusagen hinüber und es behält dann seinen Charakter, also seine Wissenschaftlichkeit, auch wenn ich es ins Feld des Aktivistischen trage, oder ich nehme etwas, was rein und nur aktivistisch ist, mit hinüber und nehme es quasi, was jetzt ein viel zitiertes Wort ist, als Tool herüber und mache das jetzt aktiv in einer Wissenschaftlichkeit. Also das wäre, glaube ich, nicht mein Zugang. Also mein Zugang wäre eher, dass wir hier diese Felder, in einer Überlappung denken. Das wäre etwas, was das als kurze. Also ich glaube, darüber müsste man noch sehr lange sprechen, aber das wäre eine kurze. Also ich würde diese Trennung nicht, also weil diese Trennung ist bereits eine Setzung. Nicht? Da haben wir sehr viele Voraussetzungen gemacht, wenn wir das auch getrennt sehen.
Ja.
Ja, ich habe den Eindruck, wir haben sehr viele Aspekte dieses Themas beleuchtet und dafür möchte ich mich bei euch beiden besonders bedanken für die sozusagen die Konsequenz des Denkens und die Präzision in der Kontextualisierung und Differenzierung der verschiedenen Momente da drinnen. Das heißt, Akademia versus sozusagen Aktivismus lässt sich nicht mal als Frage in dem Sinn dann aufrechterhalten, sondern wir gehen raus mit der Erkenntnis, dass es hier ganz genau darum geht, bestimmte Traditionen nochmal anzuschauen, so woraus speist sich welche Vorstellung davon und welche Ideen oder auch Vorurteile transportieren wir hier mit in diesem Agieren und die Verantwortlichkeit bleibt sozusagen weiter darüber nachzudenken oder sich genau auch damit zu konfrontieren, was heißt es und was wird wie perpetuiert, aber auch unter welchen ökonomischen oder politischen Bedingungen.
Genau, das wäre sozusagen halt noch ein Aspekt, der heute ein bisschen zu kurz
gekommen ist.
Es ist einfach nicht möglich, alles sozusagen abzudecken oder anzureißen, weil das ist natürlich schon ganz klar. Ne?
Vielleicht das eine oder andere noch, ihr habt im Repo einen Tisch für uns reserviert, wer möchte, bitte kommt mit. Euch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Diskutieren, fürs Engagierte, sich auch in den Dissens begeben und den Konsens finden. Und Ihnen und euch allen auch vielen herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Bleiben, fürs Zuhören, fürs Mitdenken und involviert sein. Der nächste Termin am 11.12. Anna Babka und Maria Katharina Wiedlack diskutieren miteinander über die Frage möglicher Perspektiven in diesem Feld.
und möchte Sie sehr herzlich einladen, dann wieder dabei zu sein. Würde mich sehr freuen. Silvia Scholler ist dann vielleicht auch wirklich dabei und wir haben alles gemeinsam konzipiert und sie richtet auch ganz herzliche Grüße aus, wie auch das letzte Mal, und ist sozusagen insofern auch immer dabei und wünsche noch einen sehr schönen Abend mit uns im Repo oder wo immer Sie heute noch hingehen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.